Danke, Stefan, für die Einleitung. Das Bild mit dem Wohnzimmer hat mir sehr gut gefallen. Ich werde heute am Abend auch im Wohnzimmer sitzen, auch vor der Glotze, und werde mir das wichtigste Spiel des Jahres anschauen, nämlich den Super Bowl, das Finale der National Football League, American Football. Das ist das Rasenschach mit Kühlschränken, ja, also wo diese großen Männer versuchen, um ein Ei zu streiten und es über eine Linie zu tragen. Und ich bin ein großer Fan dieses Sports, dieses Spiels, und was auch fein ist, dass meine Mannschaft, die für dich halte, heute auch im Finale ist. Deswegen wird es ja nicht so ganz entspannte Nacht, aber wir werden sehen. Und bei diesem Spiel geht es ganz viel um vollen Einsatz. Und wenn wir uns diese Mannschaft anschauen, die New England Patriots, für die mein Herz ein bisschen schlägt, die haben als Leitspruch: We give everything we got. Wir geben alles, was wir haben. Das ist das, was dieses Team irgendwie so besonders macht. Die haben zwar einen Superstar, aber sonst eigentlich relativ unbekannte Spieler oder nicht so viel Stars. Aber das zeichnet sie aus. Sie sind als Team, sie spielen diszipliniert, sie geben alles, was sie haben. Und in dem Sport oder überhaupt im Spitzensport ist das eine Voraussetzung, dass man diese Hingabe zum Sport, dieses Ziel vor Augen, dem nachzujagen, nicht aus den Augen verliert und dafür alles gibt. Und die Spieler geben heute am Abend alles, um heute am Abend diesen Pokal, diese Vince Lombardi Trophy in Händen zu halten, den Ring, den Super Bowl Ring angesteckt zu bekommen und damit einmal, zumindest einmal, den Super Bowl gewonnen zu haben. Und diese Hingabe fordert eine Änderung der Einstellung. Da brauche ich einen gewissen Mindset. Jeden Tag aufzustehen, zu trainieren, sich zu schinden, die Schmerzen zu ertragen, die man zweifelsohne hat, wenn man so einen Sport macht. Wenn man sich jeden Tag in der Früh aufs Neue die Frage stellt, warum tue ich mir das eigentlich an, dann wird man es nicht weit bringen, vermutlich. Aber sie geben alles. Solange sie als Spieler aktiv sind, geben sie alles, geben sie sich hin, ist diese Hingabe ihr Lebensstil. Und sie haben auch Vorbilder. Der Mann, den man da hier sieht, ist der Quarterback Tom Brady, der Spielmacher des Teams, und der ist wirklich schon zu Lebzeiten eine Legende in dem, was er schon alles erreicht hat. Und die Spieler versuchen, ihn nachzuahmen, versuchen, es so zu machen wie er. Schauen sich an, wie tut er es? Und er ist der, der als erster kommt, als letzter geht, am Abend noch Videostudium macht, sich die Spielzüge aufschreibt, studiert, den Gegner studiert, die eigene Mannschaft, die Stärken, die Schwächen analysiert und selber versucht, fit zu bleiben, obwohl er schon 41 ist, spielt er noch immer. Und die Spieler haben ihn als Leitfigur vor Augen. Sie gehen ihm nach und sie versuchen, ihn nachzuahmen. Was das mit der heutigen Predigt zu tun hat, werden wir hoffentlich gleich erkennen, wenn wir den Text vor uns haben, aus Epheser 5, die Verse 1 und 2. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Heute soll es ja eine Rahmenpredigt zu diesem Thema Liebe geben. Jetzt ist es so, dass der Mauritz mir eigentlich letzte Woche schon ziemlich alles weggepredigt hat. Und übrigens, Mauritz, ich vergebe dir dafür, du hast ja letzte Woche höflich ersucht darum. Spaß beiseite. Was wir bei Paulus sehen, wenn er lehrt, ist, er hat eine Didaktik wie ein guter Lehrer, er hat ein System, eine Art, wie er lehrt. Und er setzt immer einen Vers einmal hin, in eine Aussage, in der eigentlich alles drinnen steckt, und rollt ihn dann aus, diese Aussage, versucht sie zu erklären. Und dann macht er wieder einen Haufen draus, macht wieder eine Aussage und rollt es wieder aus. Das ist so wie beim Blätterteig machen. Ich denke, ich versuche immer lebensnahe Beispiele zu machen, wo jeder was anfangen kann damit. Und Blätterteig machen ist ja doch was, was man so in der Volksschule schon lernt: Lesen, Schreiben, Rechnen, Blätterteig. Und beim Blätterteig macht man es eben so. Habe ich mal sagen lassen. Ich war damals auch gerade nicht da, wie das durchgenommen wurde. Der wird gefaltet, klein gemacht und dann wieder ausgerollt, wieder groß gemacht. Und dann wieder gefaltet und dann wieder ausgerollt. Und so wird dann aus einem Teig viele kleine Schichten, die komprimiert sind und wo das richtig durchdrungen und durchzogen ist. Und das will Paulus, dass er diese Begriffe, die er erklärt, gut ausrollt. Ja, er sagt uns dann, was bedeutet das im Einzelnen? Das werden wir in den nächsten Wochen hören. Und wie wir es zum Beispiel in Kapitel 4 am Anfang hören, wo es heißt, lebt würdig der Berufung. Da steckt alles drinnen, muss man gar nicht mehr sagen. Aber dann in den Versen nachher erklärt er, was er meint damit. Und jetzt 5,1, wandelt in Liebe. Und dann erklärt er, was damit gemeint ist. Und Liebe klingt immer wieder durch. Die Liebe soll alles durchziehen. Wenn man die Verse analysiert, wo das alles vorkommt, dann sehen wir, das ist ein Thema, das sich wirklich durchzieht. Und wir haben ja in den Kapiteln 1 bis 3 vom Epheserbrief gehört, unsere Identität in Christus, wer wir sind, die ganzen Schätze, die bereit liegen, jetzt schon und in Zukunft. Und in den Kapiteln 4 bis 6 kommt es zur Anwendung. Das ist oft einmal gefühlsmäßig ein bisschen trocken und ein bisschen hart, aber wir sollen das ja immer in dem Bewusstsein lesen und mitnehmen, was wir davor in den ersten 3 Kapiteln gehört und gelesen haben. Und wenn wir von Liebe reden, dann klingelt bei den meisten von euch vielleicht gleich einmal das Hohelied der Liebe, das 1. Korinther 13 durch, wo wir sehen, auch die Liebe muss überall drinnen sein. Wenn ich was tue, meine Handlungen ohne Liebe setze, sind sie nichts wert. Oder es kommt uns vielleicht in den Sinn, das neue Gebot, das Jesus gibt. Wie wir es lesen in Markus 12, die Verse 29 folgende. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Kommen wir wieder zurück zu unserem Text. Ich lese ihn jetzt aus einer anderen Übersetzung, aus der Elberfelder. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unser Auftrag ist also in Liebe wandeln. Und dieses Wort wandeln, wenn man sich da den Urtext anschaut, könnte man es auch übersetzen mit leben. Also nicht nur dort und da mal ein paar Aktionen der Liebe setzen. Ja, ich bringe meiner Frau alle 2 Wochen einen Blumenstrauß mit, dann geht alles gut und alles glatt und die Kinder bekommen zu Weihnachten tolle Geschenke. Nein, da geht es um ganz was anderes. Da geht es, dass das Leben eben durchzogen ist. Das heißt, beständig in der Liebe zu leben. Und das klingt ja nach einem unerreichbaren Ziel, oder? Immer zu lieben. Und was ist denn die Gefahr, wenn wir so ein Ziel haben, wenn uns ein Ziel gesetzt wird, das unerreichbar ist? Da tendieren wir ja dann oft dazu, dass wir sagen, schrauben wir es ein bisschen weiter runter in der Gegend, wo wir meinen, wir könnten hinkommen. Weil sonst ist es ja gar zu frustrierend. Also sagen wir, ich liebe die Leute vielleicht aus der Gemeinde. Aber die nicht in der Gemeinde, die nicht. Oder ich sage, ich liebe alle, bis auf die Leute aus meiner Familie. Weil die habe ich mir nicht ausgesucht und das geht sie wirklich nicht aus. Aber sonst eigentlich alle, oder? Nein, das ist nicht der Anspruch. Aber was ermutigend ist, ist, was wir bei Paulus lesen oder von Paulus, was er selber sagt. Im Philipperbrief. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Und wir dürfen nicht vergessen, in dem ganzen Paulus ist uns Kilometer weit voraus in den Dingen, wo es um das geistliche Leben geht. Und er sagt, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Für mich ist das eine total motivierende Aussage. Ich bin jemand, der Ziele braucht und die können ruhig auch unerreichbar sein und dann laufe ich los. Für mich ist nicht der Weg das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Oft einmal vergisse ich da ein bisschen auf dem Weg und den Weg auch entsprechend zu würdigen. Aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die anders ticken als ich, wahrscheinlich sogar die allermeisten, für die das echt nicht motivierend ist, die vielleicht da erdrückend oder für die so eine Aussage erdrückend ist, die eine Last aufgelegt kriegen oder fühlen, eine Last auferlegt zu bekommen, die sie nicht tragen können. Und dann kommt noch was dazu, nämlich das Vorbild, das uns gesetzt wird. Wenn wir wieder zu unserem Text kommen, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Wir sollen niemand Geringeren als Gott zum Vorbild nehmen. Das macht die ganze Sache ja gleich viel leichter. In Liebe wandeln, wie Christus. Was heißt es, zu lieben? Unsere Stelle gibt die Antwort, ich habe es da schon hervorgehoben, und sich selbst für uns hingegeben hat. Hingabe. Hingabe. Liebe bedeutet Hingabe. Und er hat sich selbst hingegeben und das lesen wir da als Opfergabe, als Schlachtopfer. Und wir denken, wenn wir das hören, und so ist es mir die meiste Zeit gegangen oder lange so gegangen, dass wir an Jesus sterben denken. Ja, wir sollen uns hingeben wie Jesus, der sein Leben hingegeben hat. Okay, er ist gestorben. Aber da fehlt uns vielleicht ein bisschen das Verständnis für das Opfersystem des Alten Testaments. Und da will ich ein bisschen einen Exkurs machen. Es gab ja viele verschiedene Opfer, aber im Wesentlichen gab es zwei Gruppen von Opfern. Das waren die Opfer des lieblichen Geruchs und die Sündopfer. Und die Opfer des lieblichen Geruchs wurden von Anbetern dargebracht und konnten nur von Anbetern dargebracht werden. Und um in diesen Status des Anbeters zu kommen, musste man vorher ein Sündopfer darbringen, oder es musste für einen durch den Priester ein Sündopfer dargebracht werden. Also zuerst musste die Barriere von Gott, zwischen Gott und den Menschen, die Sünde, musste weggenommen werden durch ein Opfer. Und dann war er erst in der Lage, ein Anbetungsopfer Gott geben zu können. Und wenn man, und eben dieses Tier, das wurde geschlachtet, wurde auf dem Altar verbrannt, und der Duft, der da aufgestiegen ist, sollte Gott Freude bereiten, sollte ein Wohlgeruch sein in seiner Nase. Und wenn wir uns jetzt einmal unseren Text da anschauen, dann können wir vielleicht einen Hinweis darauf bekommen, welches Opfer gemeint ist. Und im letzten Halbsatz, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Okay, wir reden also von einem Anbetungsopfer. Paulus will da den Fokus nicht auf das Sterben Jesu legen, das er an anderer Stelle immer wieder ausbreitet, sondern er will da auf das Leben Jesu einen Schwerpunkt legen. Wie Jesus in seinem Leben sich für uns hingegeben hat. Wie er gelebt hat. Und da brauchen wir nur die Evangelien lesen, dann sehen wir, wie sein Leben ausgeschaut hat. Und wenn wir in unseren Text schauen, jetzt haben wir den Anspruch gehört, den Auftrag gehört, wir haben das Vorbild gesehen, aber Paulus lässt das nie nur alleine so stehen. Er gibt immer auch gleich die Ermutigung mit. Und in diesen Versen sind einige Ermutigungen drinnen, nämlich: Nehmt euch Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Wir sind Kinder. Und ich denke, das ist der Grund, warum da auch nehmt Gott zum Vorbild steht, weil Paulus da diese Kindschaft herausarbeiten will in diesem Satz. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, als seinen Retter und Herrn, der ist ein Kind Gottes. Der ist Sohn oder Tochter des Allerhöchsten. Mit all den Attributen, mit all den Zusagen, die wir in den Kapiteln 1 bis 3 gehört haben und anderswo noch, wo sie in der Bibel beschrieben werden. Und wir sind nicht nur irgendwelche Stiefkinder auf der Welt zerstreut und irgendwann im Himmel werden wir dann einmal beim Vater sein und dann wird er uns vielleicht einmal auch begegnen. Ja, wir sind seine geliebten Kinder. Und wenn wir schauen, wie Gott uns jetzt schon begegnet, macht das einen riesen Unterschied. Geliebt zu sein, sich geliebt zu wissen, unabhängig davon, was ich mache, das ist ein unglaublicher Schatz. Das gibt Identität, das gibt Frieden, das gibt Sicherheit, das gibt Geborgenheit. Und erst seitdem ich selbst Vater bin, weiß ich, wie herausfordernd das sein kann für einen Vater. Denn die Kinder machen es einem nicht immer ganz leicht. Wenn sie zum Beispiel mit einem nicht wasserlöslichen Stift bemalen, dann ist das noch das Lustigste, was einem passieren kann, auch wenn das wieder wegzukriegen durchaus aufwendig ist. Aber es geht weiter. Die Kinder gehen weiter. Sie gehen an die Grenze und darüber hinaus. Sie lügen dich an. Sie hintergehen dich. Sie sind egoistisch. Sie stehlen. Sie schreien dich an. Sind undankbar. Beschimpfen dich, wie unfair du doch bist. Wie wenig du sie doch lieb hast. Und ich muss gestehen, das sind dann die Momente, wo ich dann oft einmal auch nicht mehr so liebevoll bin. Und ist noch nicht allzu lang her, gestern in der Früh, in voller Kenntnis, dass ich heute diese Predigt halten muss und was da auch Inhalt sein wird, ist mir wieder mal der Faden gerissen. In der Früh, ich liege im Bett noch verschlafen und auch nicht gut beieinander. Da kommt sie schon, die Rechtfertigung. Und die Noemi kommt schon zum dritten Mal rein und sagt, ich habe Hunger. Und ich sage, geh runter, isst eine Banane. Nein, ich mag keine Banane, ich mag kein Brot. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht. Und ich habe das, was wir letzte Woche in der Predigt gehört haben, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, nicht geschafft. Und wenn Gott uns anschaut, wie oft denkt er sich? Ja? Wie oft kommen wir zu ihm und sagen, ich will keine Banane, ich will ein Brot. Und das sind auch noch die harmlosen Dinge. Aber wir haben einen Vater im Himmel und das dürfen wir wissen, der uns immer liebt, ohne Ausnahme, in jeder Sekunde. Das bedeutet nicht, dass er uns immer das gibt, was wir haben wollen. Das wäre auch bei Kindern nicht der richtige Ansatz. Das wisst ihr, die ihr Eltern seid, wenn man den Kindern alles geben würde, was sie gerne hätten, in dem Moment, wo sie es gerne hätten, wäre es nicht gescheit. Wir müssen Kindern auch Grenzen setzen, sie müssen auch Konsequenzen ihres Handelns erkennen und lernen. Noch eine Ermutigung sehen wir, neben dem, dass wir geliebte Kinder sind. Wir sehen auch Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Gott nimmt das Opfer an, das Jesus ihm gibt, das wir ihm geben. Wenn wir in Liebe wandeln, nimmt er dieses Opfer an. Und er hat Freude, wenn wir unser Leben ihm hingeben. Jetzt haben wir viel Theoretisches gehört. Den Auftrag haben wir gehört. Wir haben gehört, wen wir als Vorbild uns nehmen sollen. Wir haben aber auch von der Ermutigung gehört, die in dem Text steht. Und jetzt schauen wir uns an, was heißt es konkret? Wir haben vorher gehört, Liebe ist Hingabe. Und da ist mir ein Vers in den Sinn gekommen, den die meisten von euch auch schon sicher oft gehört haben, der immer wieder da im Gottesdienst auch gelesen wird. Und zwar aus dem Römerbrief. Was heißt, ich habe euch doch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges Opfer und heilig, als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude oder Wohlgefallen hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und den Satz habe ich, oder den Vers habe ich schon x-mal gehört und gelesen. Aber als ich mich dann für diese Predigt da vorbereitet habe, ist mir der im Hals stecken geblieben. Weil ich zum ersten Mal für mich selbst verstanden habe, was es heißt, ein lebendiges und heiliges Opfer zu sein. Opfer heißt sterben. Ich sterbe mir selbst. Jeden Tag aufs Neue. Ich lasse meine Wünsche los. Wir lesen das so oft. Wir singen das in den Liedern. Wir haben es heute auch schon gesungen. Wir wollen für Gott leben. Aber da ist es mir so ganz neu bewusst geworden, was das bedeutet. Völlige Hingabe. Und diese Woche war das Begräbnis von der Heidi Oswald, von der Tante Heidi. Und sie war für mich so ein Beispiel an Hingabe. Jemand, der alles für andere gegeben hat, der immer für die anderen da war, vom Anfang bis zum Schluss. Und das sind so Vorbilder, die wir auch hier haben können, wie es auch andere da in der Gemeinde auch gibt. Und Liebe zu leben und in Liebe zu leben heißt nicht immer den Weichspülgang eingeschalten zu haben, zu allem Ja und Amen zu sagen, sich immer nur auf den Kopf hauen zu lassen. Liebe ist auch Wahrheit und Wahrheit ist Liebe. Und wenn wir Wahrheit in Liebe leben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn wir zum Beispiel an die Begebenheit denken, wo Jesus die 4000 Menschen satt macht. Aus nichts oder aus fast nichts macht er 4000 Männer plus Frauen plus Kinder, also einige tausend Leute satt. Dann gibt es nur eine kurze Diskussion mit den Pharisäern. Dann steigen sie ins Boot, fahren los. Die Jünger schauen und sagen, wir haben nur ein Brot mit. Was macht man jetzt? Wir haben nichts zu essen. Und Jesus, habt ihr nicht gerade gesehen, was ich gemacht habe? Habt ihr schon wieder vergessen? Wie viel Brote habe ich genommen? Wie viele Fische habe ich genommen, um 5000 Menschen so zu machen? Und dann 4000. Und wie viel ist übergeblieben? Und ihr fragt euch, was sollen wir jetzt essen? Jesus sagt nicht, naja, okay, ich habe es zweimal gemacht, mache es halt noch ein drittes Mal für euch. Er mahnt sie. Er weist sie zurecht, aber in Liebe. Und versucht ihren Blick auf das zu lenken, was er getan hat. Und wir sehen es bei den Jüngern so oft, und nicht nur bei den Jüngern, auch bei uns. Wie sehr leben wir im Hier und Jetzt, wie sehr lassen wir uns von den Umständen, die gerade in unserem Blickfeld sind, beeinflussen. Die Jünger sehen ein Brot und sagen, pff, wir sitzen auf einem Schiff, wo sollen wir jetzt ein Brot herkriegen? Und wir leben zu oft aus unserer Kraft. Wir leben in dem Denken unserer Möglichkeiten, unserer begrenzten Möglichkeiten. Und da sind zwei Dinge wichtig für die Umsetzung. Wie können wir das schaffen? Wie können wir so leben, in Liebe wandeln, wie Christus uns vorgelebt hat? Einerseits den Blick auf seine Zusagen, das nicht vergessen, was er uns verspricht, was er getan hat. So wie es bei den Jüngern, wo es um die Brote gegangen ist, wo er sagt, habt ihr nicht schaut doch, erinnert euch doch, was ich gemacht habe. Wir dürfen uns erinnern, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Wir dürfen erinnern, wie Jesus als Mensch gelebt hat. Er ist gleich versucht worden und hat trotzdem widerstanden. Und wir dürfen uns auf die zukünftige Herrlichkeit besinnen. So wie wir es von Jesus lesen, aufgrund der vor ihm liegenden Freude hat er das gemacht und das ertragen. Und wir dürfen wissen, und zuversichtlich sein, was wir mal bei ihm haben werden und was wir jetzt schon haben. Dann relativieren sich unsere Umstände. Und wie ich schon öfter gesagt habe, ich habe eine Zeit lang dafür gebetet, dass der Sturm, in dem ich bin oder immer wieder bin, dass sich der legt. Bis ich dann draufgekommen bin, der Sturm wird sich nicht legen, solange ich da auf der Erde bin. Und ich habe gedacht, Herr, schenk mir den Blick auf die, schenk mir Frieden im Sturm, weil dann ist mir der Sturm wurscht. Dann kann es ja reinbrechen, ist egal. Wenn ich auf Gott ausgerichtet bin, dann kann ich im Sturm bestehen. Und er nimmt unsere Hand und zieht uns, er lässt uns nicht untergehen. Er ist dabei, am Wasser. Er sitzt nicht im Boot und schaut zu oder am Ufer, sondern er steht am Wasser mit uns gemeinsam. Und zweitens, wir leben aus seiner Kraft. Und da möchte ich ein Beispiel machen. Schauen wir es einmal vielleicht ganz dunkel machen. Ah, den Beamer ausschalten. Naja, richtig dunkel ist das nicht. Wurscht. So, haben wir Pech, dass heute die Sonne scheint. Sieht es irgendwer, was ich da in der Hand habe, die in den vorderen Reihen sind still? Ja, das ist blöd. Okay. Das war jetzt natürlich der Versuch, da ein tolles Beispiel zu machen, das gänzlich in die Hose gegangen ist. Aber ich nehme jetzt eine Taschenlampe und versuche, da jetzt ein bisschen das Ding anzuleuchten und dann schauen wir, ob das besser wird. So. Sieht man es jetzt ein bisschen besser? Okay, danke. Darf. Könnt sitzen bleiben. Jetzt können wir das Licht wieder haben. Viele von euch kennen das. Ein Phosphorkreuz. Ich habe diese Phosphorkreuze geliebt, mache es heute noch. Meine Mama hat mir die immer mitgebracht, wenn sie auf der Frauenfreizeit war und die sind dann so über dem Bett geklebt und die leuchtet man an und dann leuchten sie im Finstern. Die leuchten nicht von selbst. Die müssen angeleuchtet werden. Wenn sie nicht angeleuchtet werden, sind sie gleich hell oder gleich dunkel wie ihre Umgebung. Und leider werden die Dinger nicht mehr produziert. Vielleicht sind sie dann doch draufgekommen, dass da irgendwas drinnen ist, was für Kinder nicht so gesund ist. Aber dieses Kreuz muss ständig angeleuchtet werden oder immer wieder angeleuchtet werden und dann leuchtet es im Finstern. Und was wir wissen, wir leben in einer finsteren Welt. Und wir wissen, wir sollen Licht sein, aber wir können aus uns selbst nicht Licht sein. Wir sind selber dunkel. Deswegen müssen wir immer wieder zu Gott kommen, in seine Gegenwart kommen, uns anleuchten lassen, damit wir dann leuchten. Wir haben letzte Woche, oder vor zwei Wochen, hat Flo das so gesagt, einatmen und ausatmen. Einatmen, wir müssen zum Vater hin, zu Gott hin, uns aufbauen lassen, uns ermutigen lassen, von ihm lernen, in seinem Wort lesen und dann ausatmen, im Finsteren leuchten. Und wenn wir in dieser Beziehung leben und Gottes Wort parat haben, dann haben wir die Ermutigung, die wir in der Situation brauchen. Wenn wir dann in der Anfechtungssituation stehen, wo die Wellen kommen und dann sagen, Moment, ich muss einmal zuerst nachlesen, vielleicht finde ich auf die Schnelle was, dann kann es oft einmal sein, dass es zu spät ist. Und deswegen hilft es, Gottes Wort parat zu haben und in Gottes Nähe zu kommen. Ja, wir sitzen heute im Wohnzimmer gemeinsam zusammen. Wir können gemeinsam Gottes Gegenwart genießen, aneinander, miteinander. Und dann können wir leuchten und leuchtend wieder rausgehen. Und können alles geben. Wie die Footballspieler, die heute am Abend kämpfen werden, die alles geben werden, um einen Pokal in die Hand zu bekommen. Ich würde das nicht gering schätzen. Aber im Verhältnis zur Ewigkeit, zu dem, was Paulus geredet hat, von welchem Siegespreis er gesprochen hat, ist das gar nichts. Und da ist es wert, sich hinzugeben, sich täglich aufs Neue zu opfern, sein Kreuz täglich auf sich zu nehmen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir lieben nicht, damit Gott uns liebt, sondern weil er uns liebt, sondern weil er uns zuerst geliebt hat. Und lieben wir nicht, damit Gott uns liebt, sondern weil er uns liebt. Zu seiner Ehre, zum Preise seiner Herrlichkeit, wie wir es im Epheserbrief so oft lesen. Und lasst uns Leuchtkreuze sein, die im Finstern leuchten, die immer wieder zur Lichtquelle kommen, immer wieder sich anleuchten lassen, lang und hell, damit wir dann rausgehen können und lang und hell leuchten. Und damit wir überhaupt zu Gott kommen können, in seine Gegenwart kommen können, war dieses Opfer von Jesus, und wir werden es heute im Abendmahl noch einmal uns genauer anschauen, war dieses Opfer notwendig und Jesus hat es gemacht. Und so können wir in seine Gegenwart kommen, so können wir mutig vor den Thron kommen, wie wir es dann singen werden. In seine Gegenwart, da kann ich sein. Ich könnte sonst nicht bestehen. Gott kann nicht mit Sünde. Deswegen war dieses Opfer notwendig. Aber so haben wir freien Zugang zum Vater, können auftanken, können Licht empfangen, können Liebe empfangen, die wir dann weitergeben können. Amen.